Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Ich glaube, dass diese Wende Westdeutschland genauso stark geprägt hat wie Ostdeutschland, nur über einen viel, viel längeren Zeitraum. Dieser Umbruch kam ja nicht von heute auf morgen oder über Nacht, so wie es eben im Osten der Fall war, sondern das hat sich in 30 Jahren vollzogen, dass die Globalisierung hier plötzlich zu wirken begann und dass eben diese ganzen Biografien ihren Halt verloren.
Was ist uns passiert in der DDR? Wie war unser Leben? In welchem Land wir leben wollen, hängt ja auch davon ab, wie wir uns unsere Geschichte erzählen.
Ich fühle mich zumindest dafür verantwortlich, wie die Geschichte meiner Eltern erzählt wird und auch die meiner Großeltern. Ich habe als Kind oft den Eindruck gehabt, dass meinen Eltern da so ein bisschen die Stimme weggenommen wird. Das heißt, da kam nicht nur der Westen und hat mehr oder weniger seine auch politischen und gesellschaftlichen Strukturen über die ehemalige DDR gelegt, sondern da wurde dann auch noch diese Geschichte erzählt und die Vergangenheit erzählt.
Heute teilt man ja nicht mehr die unterschiedlichen Erfahrungen von Ost und West, sondern heute teilt man die gemeinsamen Enttäuschungen seit 1989. Und das macht die Sache so schwierig.
»30 Jahre nach dem Mauerfall und nach 30 Jahren innerdeutscher Sprachlosigkeit« ist es an der Zeit, sich gegenseitig die Geschichten aus Ost und West zu erzählen. Denn die Mauer fällt noch immer, oder sie steht sogar, mental und in der deutschen Literatur. Die Urteile fallen in Ost und West, wen wundert's, nicht selten unterschiedlich aus. Von den Nachwendekonflikten in den blühenden Landschaften schreiben Manja Präkels und Lukas Rietschel, von untergehenden Wohlfühl- und Komfortzonen der alten Bundesrepublik erzählen Jan Brandt und Frank Gosen. Ich bin zu ihnen gefahren, an ihre Schreib- und Lebensorte, die sie zum Schauplatz ihrer Romane gemacht haben, und habe mir ihre Geschichten erzählen lassen. Einmal auf dem Atlas von links nach rechts, von oben nach unten. Mit Jan Brandt geht es in die ostfriesische, mit Manja Präkels in die brandenburgische Provinz. Weiter in die Lausitz zu Lukas Rietschel und schließlich in den Ruhrpott zu Frank Gosen. Vier deutsche Autoren, vier Geschichten jener Wende- und Nachwendezeit in Ost und West, Coming-of-Age-Geschichten, deren Helden von der deutschen Geschichte in die Zange genommen werden.
Erzähl mir Deutschland von Mauern und Menschen. Eine Deutschlandreise mit Elke Schlinsog.
Ostfriesland, das weite, flache Land, oben links im Straßenatlas, kurz vor der holländischen Grenze. Hier müsste auch Jericho liegen, aber auf der Landkarte wird man es vergeblich suchen. Den Ort hat Jan Brandt entworfen in dem Roman Gegen die Welt. Ein kleines Dorf, in dem nachts nur das A der Apotheke und das S der Sparkasse in den weiten Abendhimmel leuchten. Als Jan Brandt mich in Leer am Bahnhof abholt, jagen Wolken über den Sonnenhimmel.
Ja, wir sind jetzt in Leer und wir fahren jetzt nach Ihofe über Esklum und den Deich entlang ins Dorf hinein. Ich dachte, wir schauen mal, wo wir raufkommen. Es ist nicht überall zugänglich. Am besten so eine Rampe, wo die Schafe raufgeführt werden. Da kommen wir auch ganz gut mit dem Wagen hin und können da parken und dann da raufgehen und uns dann den Wind um die Nase wehen lassen.
Wiesen, Kühe, Felder, krumme Zäune, windschief an Straßenhecken gelehnt. Am Deich machen wir Halt, suchen uns eine verwitterte Holzbank. Von hier oben mit dem Blick auf die Werft am Horizont haben wir die Heimat von Jan Brandt fest im Blick. In Leer ist er 1974 geboren worden.
Das ist natürlich der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich die ersten 20 Jahre meines Lebens verbracht habe. Das war enorm prägend für mich. Ja, also natürlich sind die Deiche hier bestimmt, dann die Flüsse, Leder, Ems, das Wasser, der Wind, der einem hier um die Nase weht, diese riesigen, tief hängenden Wolken sowie große Raumschiffe am Himmel. Das hat mich früher immer so erinnert, als ob es jetzt so eine totale Invasion von Außerirdischen gäbe, die dann aus diesen Wolken zu mir herabsteigen.
Vielleicht hat man gerade von diesem flachen Land aus, von Meereshöhe, von normal Null, den besten Überblick über den Rest der Welt.
Diese Weite hatte was Trügerisches, weil einerseits ist es immer so, man sieht praktisch den Horizont und weiß, was es noch geben könnte, aber gleichzeitig ist er so unerreichbar und man kommt irgendwie aus diesem Flecken Erde und aus diesem Dorf eigentlich nicht raus.
In diese trügerische Weite hinein wirft Jan Brandt seinen Romanhelden Daniel Cooper. Einen sympathischen, wunderlichen Jungen, der wenig Glück, dafür viel Fantasie hat. Der ausschließlich Science-Fiction-Hefte liest und immer mehr den Kontakt zur Wirklichkeit verliert. Mit Daniel Coopers Pubertätsgeschichte erzählt Jan Brandt die Geschichte von Jericho und seinen Bewohnern. Aber erst lässt er seinen Helden das Dachbodenfenster der elterlichen Drogerie aufstoßen und den Dorfkosmos von Jericho vorstellen.
Würde man von dort auf den First klettern, hätte man einen Überblick über das ganze Dorf. Im Norden könnte man das Komponistenviertel, die Ausschachtung, die Mülldeponie und die Kreisstadt sehen, im Westen die Bahngleise, das Stellwerk, die Molkerei und Schlachterei und den Hammrich dahinter, das Strandhotel, die Puddingfabrik drüben am Deich, im Süden Petersens Poolhalle, den Güterschuppen, Rosings Werkstätten, den Raiffeisenmarkt, das Industriegebiet jenseits der Bundesstraße und im Osten das Zentrum des Dorfes, die Dorfstraße, die Post, Schuhschröder, die Schmiede- und Eisenwarenhandlung von Didi Schulz, das Friesenhus und die Friesenapotheke.
Wo andere aufhören, legt Jan Brandt erst richtig los. Ein ganzes Dorf legt er unter das Erzählmikroskop, ein Dorf in Nahaufnahme. Da werden hitzige Dialoge über die Bundesliga oder in Skatrunden wiedergegeben. Auch ein langer Einkaufszettel mit Klosterfrau Melissengeist darauf bleibt nicht unerwähnt. Aber keine Passage ist nur Aufzählung. Das Panorama ist Programm. Jan Brandt will auf 920 Romanseiten die große Welt im Kleinen abbilden. Gegen die Welt ist ein Ostfriesland-Epos der 80er und 90er Jahre, das vom Zerfall einer Gemeinschaft handelt, die nichts wissen will von Wiedervereinigung, Globalisierung oder Internet. Jan Brandt erzählt von den letzten Tagen der alten Bundesrepublik, von einem Land, das er vergilben lässt wie eine alte Postkarte. Dass Jericho untergehen wird, steht schon auf den ersten Seiten. Daniel lernt es bereits vom Gesellschaftskundelehrer.
Mit wenigen Strichen skizzierte Herr Kamps das Ende der Menschheit. Der Atlantik war durchgestrichen, die Nordhalbkugel weiß schraffiert, die Atmosphäre durchlöchert von Sonnenpfeilen. Und als er merkte, dass das nicht half, dass die Schüler immer noch nach draußen schauten, als wäre der Kälteeinbruch ein erstes Zeichen für den Himmel und nicht die Hölle auf Erden, ließ er die Rollläden herab und holte seine Geheimwaffe heraus. Vorher-Nachher-Bilder, Fotos und Zeichnungen vom Bayerischen Wald, der Antarktis, den Küsten Bangladeschs, vergrößert und auf Folie kopiert. Er legte sie nacheinander auf den Overhead-Projektor und warf sie hinter sich an die Wand. Er wartete auf das Entsetzen in der Dunkelheit, das Schweigen. Wir sind normal Null. Und wir werden untergehen, wenn sich nichts ändert.
Schmelzende Polkappen, das Reaktorunglück von Tschernobyl oder die neuen Filialen des Drogeriediscounter im Umland. Unaufhörlich dringen die Botschaften aus der fernen Außenwelt in das Dorf. Die Jerichoer könnten längst wissen, dass die gemütlichen Skatrunden, die wöchentlichen Fußballwetten und die volle Tageskasse der Drogerie Cooper bald der Vergangenheit angehören werden.
Jetzt fahren wir in die Hofe ein. Wir haben jetzt gerade das Dorfschild passiert, dieses gelbe Dorfschild mit ihr Hofe drauf und nähern uns jetzt den Bahngleisen. Das ist praktisch der Ort, wo auch die Drogerie Cooper angesiedelt ist in dem Roman. Die fiktive Drogerie Cooper, hier steigen wir jetzt gleich mal aus.
Das Vorbild für die Drogerie Cooper war das Modegeschäft seiner Eltern. Hier ist Jan Brandt aufgewachsen. Vom oberen Dachfenster seinem ehemaligen Kinderzimmer hatte er den schönsten Blick in den Hammrich. Auch wenn er das Dorf irgendwann schrecklich fand, dieser Blick in die Weite hat ihn gerettet.
Genau, jetzt hören wir das Klingeln, Läuten der Bahnschranken, die sich gleich schließen werden. Das alte Bahnhofsgebäude steht noch, aber der Betrieb ist schon lange eingestellt, schon seit meiner Geburt. Also ich habe das eigentlich nie erlebt. Ich bin hier nie mit dem Zug weggefahren oder angekommen. Früher war das aber ein Bahnknotenpunkt. Das hat die Größe dieses Dorfes auch ausgemacht.
Neben dem Modegeschäft der Eltern haben viele weitere Läden dicht gemacht. Ihr Hofe wuchs zwar an Einwohnern, ist aber ein Schlafdorf geworden. Symbolisch für die Entwicklung steht im Roman die Drogerie Cooper. Einst Zentrum des Dorfes ist ihre Schließung das erste sichtbare Zeichen einer untergehenden Dorfkultur.
Ja, das ist so das Scheitern auch dieser Nachkriegs-Westdeutschland-Wohlstandsbiografien. Also jeder für sich merkt, wir befinden uns in einer Zeit des Umbruchs. Keiner kann das so richtig fassen, aber es ist so ein Gespür davon, es bleibt nicht so, wie es ist. Der Vater hat Angst davor, als Drogist verdrängt zu werden von großen Ketten wie Schlecker zum Beispiel. Also ein Kampf gegen die Globalisierung, Klosterfrau Melissengeist, Frauengold, Karmol und Amol und all diese Dinge, die irgendwie allein schon vom Klang des Namens her so stark mit der BRD verbunden waren und die aber auch dann eben Stück für Stück wegfielen. Und damit fiel irgendwie so auch irgendwie ein Stück weit von dieser BRD-Identität weg.
Von den letzten Tagen der bundesrepublikanischen Wohlfühlzone erzählt Jan Brandt und vor allem davon, was nach dem Mauerfall im Westen vermisst wurde. Der Fall der Mauer bedeutet hier einen Fall aus der Gemütlichkeit heraus in die Unsicherheit neuer Verhältnisse. Jan Brandts Gesellschaftsroman vermittelt nur zu gut, dass am Ende der Nachkriegszeit die über ganz Deutschland gestülpte Käseglocke verschwand. Für Jan Brandt war der 9. November 1989 ein rein mediales Ereignis. Eine Unterbrechung des Fußballspiels VfB Stuttgart gegen FC Bayern, das er mit seinem Vater im Fernsehen sah. Der Mauerfall hat das Leben des damals 15-Jährigen nicht verändert. Auch nicht das Leben der anderen im Dorf. Ein paar Mal nur lässt Jan Brandt in sein kleines ostfriesisches Dorf Signale aus Ostdeutschland dringen.
Mann, 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 war das ein Spiel. Zum Weglaufen. 2 Elfmeter, 2 Konter, das war's. Auf Jahre unschlagbar. Dass ich nicht lache. Die Wende hat uns doch nichts gebracht. Außer ein paar leere Versprechen und falsche Erwartungen. Da haben sie für 4 Millionen Mark im Osten eingekauft. Für 4 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. Und was hat es uns gebracht? Nichts.
Wir halten auf dem Kirchhof auf der Warft, einem der höchsten Punkte im Dorf. Hierhin kommt der inzwischen in Berlin lebende Jan Brandt immer gern. Vor der roten Backsteinkirche erwischt uns ein Sommerregen. Wir retten uns unter einen Torbogen, wo uns ein 10-jähriger Junge minutenlang umkreist.
Ich muss so an Daniel Cooper denken, weil der mir wie so ein Wiedergänger erscheint in der Gegenwart, der sich hier die Gräber anschaut. Und das könnte wie aus dem Roman entsprungen sein. Also mich selbst zu erkunden, herauszufinden, wer war ich eigentlich als Kind oder Jugendlicher? Wie war es hier aufgewachsen zu sein? Was hat das mit mir gemacht? Ich glaube, es ging auch für mich darum, soziale, gesellschaftliche Entwicklungen verstehen zu lernen, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Wende Westdeutschland genauso stark geprägt hat wie Ostdeutschland, nur über einen viel, viel längeren Zeitraum. Dieser Umbruch kam ja nicht von heute auf morgen oder über Nacht, so wie es eben im Osten der Fall war, sondern das hat sich in 30 Jahren vollzogen, dass die Globalisierung hier plötzlich zu wirken begann und dass eben diese ganzen Biografien ihren Halt verloren.
Sein Roman über die leise Wendeerfahrung in Westdeutschland ist eines der ehrgeizigsten Projekte der jüngeren deutschen Literatur. Ein Ostfriesland-Epos, das an Uwe Jonssons Großchronik Jahrestage erinnert. Nicht grundlos hat Jan Brandt den Namen Jericho für seinen Erzählort gewählt. Und Assoziationen zu Jonssons Jericho mit W sind gewollt. Jan Brandt schreibt mit Gegen die Welt die Jahrestage weiter. Ebenso figurenreich und übervoll an Details.
Nach Kempowski war Uwe Jonsson eigentlich einer, der auch gerade mit diesem gewaltigen Romanentwurf ja eben auch eine ganze Welt abbilden wollte und eben nicht nur die norddeutsche Mentalität einzufangen versucht hat oder die ostdeutsche, sondern auch die amerikanische, das Lebensgefühl in der großen weiten Welt, der Aufbruch in eine neue Gesellschaft. Und dann doch dieses Problem, dass man von der Heimat nicht loskommt.
Mit Manja Präkels fahre ich an einem sommerheißen Tag von Berlin nach Zehdenick. Knapp eine Stunde auf den erst schnurgeraden, dann malerisch gewundenen brandenburgischen Alleen durch Buchenwälder und vorbei an vielen Seen. Wir fahren an den Ort ihrer Kindheit, in die kleine Ziegelsteinstadt an der Oberhavel.
Ja, tatsächlich. Ich habe gerade meinen Opa hinterm Steuer gesehen. Glaube ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich sollte er nicht mehr fahren, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht war es ja nicht.
Alles wirkt friedlich in der brandenburgischen Kleinstadt, in der Manja Präkels 1974 geboren wurde. Ein- bis zweigeschossige Häuser mit tiefen Dächern und in Pastelltönen. Blassgelb oder zartblau. Schlüpferfarben, findet Manja Präkels. Wir parken in der Berliner Straße zwischen Dönerladen und Pension Neues Vaterland und laufen zur Zugbrücke, eine schwere, beeindruckende Stahlkonstruktion.
Ich glaube, die wird gleich hochgezogen, jetzt hören wir es. Das heißt, jetzt kommt ein Schiff gleich durch oder Schiffe und dafür wird die hochgezogen. Das war ein Riesenereignis in unserer Kindheit. Klar, alle Kinder standen hier und schauten, wie sich das langsam so hob und wie die Schiffe vorbeifuhren. Ich denke, das geht den Kindern heute noch so. Aber wir können jetzt einfach mal hochgehen.
Sieht toll aus.
Toll, ne? Ich mag auch den Geruch, mag ich. Die Havel hier an der Stelle ist immer so ein bisschen brackig, aber irgendwie, das ist ja der Geruch von Kindheit.
Die Freude, zu Hause zu sein, verfliegt schnell. Wir stehen auf der Brücke und schauen gut 5 Meter nach unten in die Havel.
Also, es war so eine Art Volkssport, wenn das Zehlenicker Stadtfest war, anschließend die Vertragsarbeiter zu jagen. Zumindest erinnere ich das so und habe das auch erlebt, also mit welcher Niedertracht über schwarze Menschen geredet wurde. Und dann hieß es immer, die Kohlen fliegen gut. Und man hat die Leute hier runtergeschmissen in die Havel. Es war ja fast wie so ein Ritual, ein rassistisches Ritual eigentlich.
In Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, erzählt Manja Präkels vom Aufwachsen in der Kleinstadt. Von den Wendejahren bis in die Jetztzeit. Das Debüt schildert eine Welt, die aus den Fugen gerät. Angst- und Horrormomente inbegriffen. Manja Präkels weiß, wovon sie schreibt. Es ist auch ihre Geschichte. Das meiste hat sie in den 90er Jahren selbst erlebt. Viele Jahre musste sie warten, bis sie Worte für ihre Erfahrungen fand. Einige Szenen aufzuschreiben, sei ihr erst jetzt möglich gewesen. Es ist ein starkes Buch geworden, ein mutiges und eines, das einem die Augen öffnet. Wie es ist, in der ostdeutschen Provinz inmitten von Glatzen aufzuwachsen, dort, wo manche Gegend sich selbst überlassen war.
Ich träume manchmal von dieser Brücke. Ich träume von dieser Brücke und dass ich heruntergestürzt werde, was natürlich Quatsch ist, aber da vermengen sich so Kindheitserinnerungen und eigene Erlebnisse von durch die Stadt gejagt werden. Ja? Das kulminiert dann auch. Also tatsächlich, die Brücke ist ein zentraler Ort hier. Also die kommt einfach vor in allen Geschichten, in den guten wie in den schlechten.
Auch in ihrem Wenderoman. Dabei beginnt er zunächst harmlos. Mit der Ich-Erzählerin Mimi wird aus Kindersicht eine kleine Hafenstadt zu DDR-Zeiten erlebbar. Eine enge, überschaubare Welt mit Dorfladen, Sonntagsfrühschoppen nur für Väter und einer 100-jährigen Ärztin. Das Nachbarkind Oliver ist Mimis bester Freund. Zusammen gehen sie an der Havel angeln, leisten den Pionierschwur und berauschen sich auf Familienfesten heimlich mit den eingelegten Schnapskirschen der Eltern.
Während sich die Mütter und Tanten schrill in Rage plapperten und die Väter inbrünstig zum Mord an einem Fußballschiedsrichter der Kreisliga aufriefen, saßen wir besoffen am Kindertisch. Und der Opa hatte wieder diesen rührseligen Blick, den er immer bekam, wenn er von früher sprach. Im Krieg, da hat's das nicht gegeben. Da hat doch keiner nicht nachgefragt. Und die Oma hörte gar nicht mehr hin, denn sie war eingeschlafen, im Sitzen, während ein Stück Torte an ihrem behaarten Kinn baumelte. Es war immer dasselbe.
Inzwischen sind wir am Sportplatz von Zehdenick. Vor uns die Havel, die gemächlich dahin fließt.
Es war schon sehr klein und sehr eng. Das fällt mir jetzt gerade auf, wo ich hier sitze und direkt von der Havel zum Sportplatz schauen kann. Also es kam mir früher natürlich viel größer vor. Es war eine sehr typische DDR-Stadt, würde ich sagen. Kleinstadt Zehlenick mit 2 großen Werken, in denen fast alle beschäftigt waren. Der Alltag war stark eben von der Arbeit geprägt. Im Fall meiner Eltern, mein Vater war Verkäufer, hatte so einen HO-Laden. Und meine Mutter Lehrerin. Ja, das war eben die kleine Welt, in der man lebte. Ja. Es war gar nicht so verschieden wahrscheinlich von der westdeutschen kleinen Welt, oder?
Den sozialistischen Drill in den Pionierlagern ausgenommen. Mimi geht den Weg vieler DDR-Kinder, wird Gruppenratsvorsitzende. Auch bei Mutter und Vater geht fast alles seinen sozialistischen Gang. Aber das Land, in dem sie aufwächst, wird es ein paar Buchseiten später nicht mehr geben. Manja Prekels beschreibt den Bruch, als die Mauer fällt. Die von einem Tag auf den anderen arbeitslosen Eltern haben genug mit sich zu tun. Als der Lehrer den Zeitstrahl kommentarlos von der Klassenzimmerwand abnimmt, jenen Zeitstrahl, der jahrzehntelang die schnurgerade Entwicklung zum Kommunismus anzeigte, weiß die 14-jährige Mimi, auf nichts, rein gar nichts ist mehr Verlass. Jeder ist von nun an auf sich allein gestellt. Die Lehre der Übergangszeit band Manja Prekels in einem starken Bild, fast ein Stillleben.
Ein trauriger Ort, an dem alle Sehnsüchte nach dem Eintreten rechts neben der Tür wie Schirme an Kleiderhaken gehängt und meist vergessen werden. Es atmet sich schwer dort, wo die Luft von Biernebel und Zigarettendunst undurchdringlich geworden ist. An den Tischen sitzen unbeweglich Menschen, manchmal in Gruppen, meist allein. Und selbst wenn die Sonne scheint draußen vor der Tür, bleibt drinnen alles trübe. Es gibt keine Jahreszeiten und keine Wochentage, kein Morgens oder Abends, nur zähes Warten. Darauf, dass der Wirt die Aschenbecher leert, ein neues Bier zapft, abkassiert, jemand hereinkommt, hinausgeht, irgendwas passiert. Manchmal lacht einer laut auf an einem der Tische weiter hinten. Einer von den Alten mit den abgearbeiteten Händen erzählt nur so vor sich hin. Von denen, die weggezogen sind.
Deutsche Provinz, hautnah. In vielen solchen Beobachtungen erzählt Manja Prekels vom Ende der alten und vom zögernden Anfang der neuen Zeit. In einem sachlich, oft extrem verknappten Stil, der aufblitzen lässt, was nicht ausgesprochen wird. Mit Kempowski-hafter Detailgenauigkeit. Eine aus den Fugen geratene Welt, in der gesellschaftliche Normen und Autoritäten nichts gelten, in der Eltern, Lehrer und Polizisten die Kontrolle verlieren. Viel Platz, um sich zu radikalisieren. Der Schulfreund Oliver, ein schüchterner Junge aus Mimis Nachbarhaus, steigt zum Neonazi-Anführer auf und lässt sich fortan Hitler nennen.
Die Leute auf der Straße hatten sich verändert. Kam etwas aus ihrem Innern zum Vorschein, das zuvor verborgen geblieben war? Waren tatsächlich die Körperfresser gelandet? Wahrscheinlich trugen die meisten nur andere Kleider. Schließlich hatte der Westen nun die Versorgung übernommen. Die Entdeckung neuer Bedürfnisse ging mit lautstarken Auseinandersetzungen einher, deren Tonfall zwischen Euphorie und Niedertracht hin und her waberte.
Es ist innerhalb wirklich ganz kurzer Zeit schlagartig passiert. Ich erinnere mich bei den ersten freien Wahlen bereits, also im März 90. Und Mitschüler trugen am Montag nach den Ferien plötzlich Bomberjacken und schoren sich die Haare. Und ein halbes Schuljahr später war plötzlich der ganze Schulhof voll. Und fast alle Jungs sahen so aus. Und die Mädchen himmelten jetzt plötzlich diese Jungs an. Und es war so sexy regelrecht. Also es war wie so eine Popkultur, die sich verbreitete. Und genauso wurde das auch von den Erwachsenen gespiegelt. Ja, ich meine, mein Gott, das gab ja immer Auseinandersetzungen zwischen jungen Leuten. Das hatten wir doch immer. Und man selbst war dabei und schaute sich das entsetzt an und sagte, aber die verehren Adolf Hitler. Die schauen sich alte Wochenschauen an. Die rotten sich zusammen und jagen Andersdenkende. Hier passiert doch gerade was ganz, ganz Furchtbares. Und das ist doch ernst zu nehmen. Also alle Menschen, an die ich mich in meinem Umkreis erinnere, alle erwachsenen Leute, zuckten nur mit den Schultern, so nach dem Motto, das wächst sich schon aus.
Dieses Weggucken und Schweigen hat Tradition. Schon als Kind, erinnert sie sich, schaute man weg. Höchstens wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt. Seitdem hat Manja Prekels ein Sensorium dafür, wie der latent vorhandene Rassismus sich Bahn bricht, wie Wehrlager aus dem Boden sprießen und Hassgesänge sich auf den Straßen breit machen. Am zweiten Jahrestag der deutschen Einheit brennt in Zedenick das Asylbewerberheim, obwohl dort nur wenige Menschen anderer Hautfarbe leben.
Was mich wirklich am stärksten bis heute erschüttert, ist die Kontinuität, in der es weiterläuft. Also bis heute haben mir Leute erzählt, die im Asylbewerberheim leben, bis heute gehen da manchmal die Kinder aus Langeweile hin, die Kinder des Ortes, und schmeißen nachts Böller, ja, an die Türen von Krieg und Vertreibung traumatisierten Menschen. Aber noch schlimmer ist fast das Schweigen, das der Leute hinter den Gardinen. Also das hört für mich nicht auf. Das ist eine Stadt mit toten Augen für mich.
Menschen anderer Hautfarbe würden in letzter Zeit fast so schlimm bedroht wie in den 90ern, sagt sie. Überhaupt habe das Ausmaß an Gemeinheit und Niedertracht wieder zugenommen. Wir verlassen Zedenik und fahren 15 Kilometer weiter nach Gransee, wo Manja Prekels in den 90ern Lokalreporterin war.
Jetzt fahren wir gerade an der Stadtmauer entlang und biegen jetzt rechts ab durch das Waldemar-Tor in Gransee. Links sieht man ein Gebäude. Also da steht der Spielhalle dran, in dem war dann später die Märkische Allgemeine Zeitung, bei der ich gearbeitet habe. Jetzt müssten wir nach links fahren. Hier links gibt's eine, ja, lass uns Döner essen.
Vor dem Discounter machen wir Halt. Auf dem fast leeren Parkplatz steht eine kleine Dönerbude.
Nee, das war's dann auch mit Restaurants, fürchte ich.
Wir bestellen. Manja Prekels zündet sich eine Zigarette an und erzählt, wie tief ihr der Schock jener Jahre noch in den Knochen sitzt. In dürren Sätzen höre ich, dass sie 1992 erlebte, wie Neonazis eine Diskothek überfielen und ihren Freund zusammentraten. Er starb an seinen schweren Kopfverletzungen. Wo sind die Grenzen, fragt sie. Wie konnte das geschehen? Diese Fragen lassen sie nicht los. Noch in Berlin dauerte es Jahre, bis sie sich traute, ihren Namen aufs Klingelschild zu schreiben.
Also der tiefe Schock jener Jahre, der in den Knochen sitzt, einerseits eben diese rassistische Gewaltwelle oder überhaupt menschenfeindliche Gewaltwelle, die wir damals erleben mussten, und die Akteure von damals sind ja heute wieder Akteure, und auf der anderen Seite ja auch die soziale Katastrophe. Was ist geschehen mit den Leuten, der Verlust von einem Leben? Und eben die Dominanz der immer gleichen westdeutschen Geschichte. Es gibt einfach auch eine ostdeutsche Perspektive und Geschichte zu erzählen, und die wurde viel zu lange nicht erzählt.
In Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, schildert Manja Prekels das Überraschtwerden von den Wendeereignissen, das Mitgerissenwerden in den aufbrechenden Konflikten. Den Mauerfall beschreibt sie als extreme gesellschaftliche Umbruchserfahrung, die kaum reflektiert worden sei. Was weiß die westdeutsche Gesellschaft über den Osten? Nicht nur über die DDR-Geschichte, sondern über die Region, die Menschen und ihr Leben. Manja Prekels hat den Eindruck, dass sich die ostdeutsche Gesellschaft wegen dieses Nicht-Wahrgenommen-Werdens selbst verloren hat. Die Menschen seien so lange ignoriert worden, bis sie sich irgendwann selbst ignorierten.
Was ist uns passiert in der DDR? Wie war unser Leben? Solche Dinge. Und die müssen sich zu einem Ganzen fügen. Also in welchem Land wir leben wollen, hängt ja auch davon ab, wie wir uns unsere Geschichte erzählen. Und wie wir uns für die Zukunft definieren, ist maßgeblich auch gekoppelt daran, wie wir uns unsere Vergangenheit erzählen.
Mitte rechts im Straßenatlas, die sächsische Oberlausitz. Grüne Hügel, idyllische Seen, leere Dörfer. Und dann Görlitz, am Rand der Republik, weit draußen und abgehängt, wie es manchmal heißt. Für Lukas Rietsche ist das eine Frage der Perspektive. Für ihn liegt seine Wahlheimatstadt in der Mitte Europas. Vor 3 Jahren ist er in die deutsch-polnische Grenzstadt gezogen.
Das ist eine Stadt. Man geht über die Brücke, ist in der gleichen Stadt und in den gleichen Straßen, aber in einem anderen Land. Und das ist ein unfassbarer Reiz. Europa ist hier greifbar. Manchmal vergisst man es auch, weil es so alltäglich und natürlich vorkommt. Aber sich das bewusst zu machen, ist auch gut. Braucht man auch.
Lukas Rietsche ist ein junger Mann Mitte 20, der sichtlich Interesse hat, die perfekt sanierte, bonbonfarbene Kulissenstadt zu erklären. Im königlich-preußischen Ambiente drehte der nordamerikanische Regisseur Wes Anderson nicht zufällig den Kultfilm Grand Budapest Hotel.
Es gibt in Görlitz einen ganz guten Spruch unter den Einwohner und Einwohnerinnen, dass man sagt, man hat hier nach der Wende vor allem in Beton investiert und nicht in die Menschen. Also die Stadt, die glänzt total und die Fassaden sehen super aus, aber wir haben hier sachsenweit die höchste Arbeitslosenquote und wir verdienen hier in Görlitz im Schnitt bundesweiten Vergleich immer noch am wenigsten. Und das sieht man eben dann nicht. Man sieht die tollen Fassaden und das ist dieser Westblick, ja, und es ist doch alles schön und beschwert euch doch mal nicht, aber dahinter ist eben etwas und das ist noch lange nicht in Ordnung.
Der vielbeschworene Riss, der durch die deutsche Gesellschaft geht, hier im Kleinen, ist er sichtbar. Um diese Risse wird es gehen, wenn wir in Richtung Nordwesten weiterfahren durch die Dörfer der Oberlausitz. wo die Ortsschilder zweisprachig werden, Deutsch und Sorbisch. Rietschel steigt ins Auto. Die Tour an diesem Nachmittag führt durch seine alte und neue Heimat.
Also allein so einen guten sorbischen Kuchen hier zu essen von so einer guten sorbischen Bäckerei, das macht schon Spaß. Das ist einfach gut, so bin ich ja aufgewachsen. Also immer mit einem Stück sorbischen Kuchen zum Nachmittag, so klassische sächsische Kaffee trinken. Das wird ja ganz groß geschrieben bei uns. Oh, jetzt fängt es an zu regnen.
Wir starten nach Reckelfitz. Hier ist Rietschel 1994 geboren worden. In dieser Gegend spielt auch sein Debütroman Mit der Faust in die Welt schlagen, der von zwei Brüdern handelt, die perspektivlos zwischen Nazis aufwachsen. Vor dem ehemaligen Krankenhaus von Reckelwitz, einem schmucksanierten Barockbau mit gelbem Anstrich, halten wir an. Das frisch getünchte Dorf macht einen intakten Eindruck. Allerdings sind die Straßen leer, das Krankenhaus ist längst geschlossen, auch die Schule. Und die Bushaltestelle, auf die Rietschel zeigt, wird selten angefahren.
Ja, wer hier wohnt, braucht ein Auto. Als Kind, als junger Jugendlicher hat mich das sehr angeödet, ja, wie verlassen das alles wirkt und wie kaputt das alles wirkt und wie wenig eigentlich noch da ist. Und damit meine ich ja dann vor allem so die Bäcker und die Schulen, die alle zumachen, die dann zusammengelegt werden und eben auch, dass man nicht mal mehr mit dem Bus reinkommt. Und wenn er fährt, dann einmal am Tag. Das hat mich auch irgendwie sehr wütend gemacht.
Trotzdem ist er nach dem Germanistik- und Politikwissenschaftsstudium nicht in Kassel geblieben oder wie alle nach Berlin gezogen. Er wollte zurück in die Oberlausitz, dahin, wo alle weggehen, um herauszufinden, warum der eine Nazi wird und der andere nicht.
Warum denn eigentlich Sachsen? Also warum der NSU in Sachsen? Warum jetzt diese Proteste? Warum diese ablehnende Haltung? Hat das was damit zu tun, wo ich herkomme, was ich erlebt habe? Ich bin schon sehr hier mit meinem Gedanken und mit meinem Schaffen und vor allem mit meinem Nicht-Verstehen. Ich verstehe einfach ganz viel nicht. Ich habe meine Umgebung und mein Sachsen und mein Ostdeutsch-Sein, was auch immer das ist, noch nicht für mich befriedigend erkundet und begründet.
Mit der Faust in die Welt schlagen heißt die literarische Spurensuche in der sächsischen Wutlandschaft. In seinem Debüt erzählt Rietschel, wie die Hauptfiguren, die Brüder Philipp und Tobias, in den Nachwendejahren aufwachsen, nach Orientierung suchen und keine finden. Ihre Eltern wollen an die Versprechungen der neuen Zeit glauben. Sie bauen am Rande des Dorfes ein Reihenhaus. Unsicher steht die Familie an der Baugrube, fröstelnd, vereinzelt, ungelenk.
Da waren eine Grube und ein Schuttberg daneben. Mutter stand am Rand und blickte hinab auf die grauen Steine, die zu einer Mauer gestapelt worden waren. Dann hoch auf diesen Hügel aus Erde und Grasklumpen, Kies und Bruchstücken. Ihre beiden Söhne darauf, Tobi und Philipp, bunte Jacken dreckverschmiert. Unten ihr Mann, wo der Keller entstehen würde. Sie sah hin und her, dann über das Feld, gegenüber der Straße, die zu ihrem Haus führen würde. Dort verblassten die Flachdächer der Wohnblocks. 11 Jahre nach der Wende.
Die Welt der Familie steht auf rutschigem Boden. Das neue Leben scheint ihnen buchstäblich zu entgleiten. Für den nicht verarbeiteten Schock der Wende, dafür, dass sich plötzlich Gewohnheiten und Gewissheiten auflösen, findet Rietschel auf den ersten Seiten den richtigen Ton. Vorsichtig, tastend, mit kurzen Sätzen. Weniger rasant und laut als der kraftstrotzende Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer, vielmehr wie der frühe Ingo Schulze in den Simple Stories, in denen die Figuren mit der Landschaft und der Geschichte beinahe eins sind. Er beobachtet sehr genau, wie langsam und fast beiläufig der Fremdenhass in die sächsische Gruben- und Brachenlandschaft einsickert. Wenn der Vater im Stau auf der Autobahn voller Wut die dicht auffahrenden Polen anbrüllt, sodass die beiden Brüder auf der Rückbank versinken. Wenn sich die ungehemmte Wut auf die zu erwartenden Asylbewerber Bahn bricht, für die das Schulgebäude freigeräumt werden soll. Ein Hakenkreuz auf dem Schulhof verursacht den Eklat.
Auf den Findling war etwas gemalt worden, gesprüht. Ein schwarzes Kreuz. Ähnliches hatte Philipp schon gesehen. Vor allem kleinere. An Parkbänken, an der Bushaltestelle, auf dem Markt. Eingeritzt in Holz, in Lack, in Plexiglas. Jetzt also auf dem riesigen Stein aus der Eiszeit. Zacken, mit denen die Kreuze aussahen wie Zahnräder. oder sonst irgendetwas Mechanisches, das sich in eine Richtung drehte. Der Direktor ging an Philipp vorbei zum Stein. Er breitete den Stoff aus, wirklich ein Handtuch, und legte es über das Kreuz. Es rutschte vom Stein. Er hob es auf, legte es anders hin, rüttelte daran, strich es glatt. Er hockte sich vor den Findling, vor die Stelle mit dem Kreuz. Das Handtuch klemmte er zwischen sich und den Stein, hielt es mit seinem Rücken. »Du sollst reingehen«, sagte er, als er Philipp vor sich stehen sah, immer noch reglos. Er nickte. Wie albern dieser Mann aussah mit seinen Hausschuhen auf dem schwarzen Kies, seine Socken zu kurz, sein Gesicht rot und glänzend. »Was ist das?« fragte Philipp. Der Direktor sah ihn an, wollte etwas sagen, zögerte. Seine Lippen hatten sich bewegt, sein Mund war geöffnet gewesen. »Nichts«, sagt er schließlich. »Geh rein.«
Lukas Rietschel hat diese Sprachlosigkeit erlebt, auch wie das Hakenkreuz abgewaschen wurde und doch als strahlendes Negativ zurückblieb. Die Verlorenheit des Direktors und seine spürbare Angst, stärker kann man nicht zeigen, wie sehr den Menschen Halt und Orientierung fehlen.
Es äußert sich ja nicht alles explizit in Gewalt oder Hass. Es gibt ja auch diese Vorstufen. Und es gibt vor allem, was ich ja so faszinierend fand und immer noch faszinierend finde, dieses Verschweigen und auch diese Resignation, eben gerade das Nicht-Artikulieren. Denn auch Gewalt und Hass ist ja schon eine Form, dass ich bringe etwas nach außen. Aber davor ist immer, finde ich, diese Nicht-Artikulation, diese Nicht-Kommunikation. Das ist das, was mich interessiert hat. Also warum ist alles so still um mich herum? Und warum sehe ich nur noch die Hüllen? Und warum kann mir niemand und will mir niemand sagen, was es mit diesen Hüllen auf sich hat? Also irgendwann kommt ja der Moment in jeder Biografie, da ist man mit Geschichte konfrontiert. Und in meinem Fall war das eine Ahnung von DDR-Geschichte oder zumindest, dass da mal irgendetwas vor mir war. Das reicht ja schon, um Fragen zu stellen.
Das Schweigen lässt die Eltern, auch die Brüder im Roman, auseinanderdriften. Rietschel bewertet nichts, erklärt nichts, relativiert nichts und verschließt vor nichts die Augen. Wie das Brüderpaar beinahe notwendig in einer Nazi-Gang landet, wie sie sich in der Gartenlaube eines Freundes besaufen, in der Silvesternacht eine Telefonzelle anzünden und wie sie durch eine verlassene Fabrikruine stromern und das erste Mal mit Stimmbruchstimmchen Sieg Heil zu brüllen versuchen. Nichts könnte mehr provozieren. Rietschel schreibt über jene, die das Gefühl haben, übrig geblieben zu sein.
»Wir können doch mal wieder was unternehmen«, hatte sie oft gesagt. Vater, der mit ihnen in die Tagebaue gefahren war, alte Fabriken, Hoyerswerda, Weißwasser, dieses ganze eingefallene, verlassene Zeug, untergegangene, traurige Scheiße. Kein Mensch auf der Straße. Abriss und Leerstand. Für Griechenland war Geld da gewesen und für unnötige Umgehungsstraßen. Schnellstraßen, damit niemand mehr durch die traurigen Orte fahren musste.
Wir steigen ins Auto und fahren nach Weißwasser, dem gewaltigen Braunkohletagebau, dann weiter nach Norden. Auf dem Weg will mir Lukas Rietschel unbedingt Hoyerswerda zeigen. In einer Regenpause springen wir aus dem Auto und stehen vor Brachland. Ein Kran reißt gerade einen Plattenbau ein, dahinter neue Wiesen.
Überall da, wo diese Blöcke standen, da wachsen jetzt diese Pioniergräser, heißt es. Die sind dazwischen Betonplatten, als wäre das so eine untergegangene Welt. Und das schockiert mich so ein bisschen, weil etwas, das so groß war, das so entstanden war, aus dem Stolz heraus. Das war ja so die erste DDR-Planstadt in diesem Ausmaß für diese stolzen Arbeiter auch hier, für den Tagebau. Und jetzt verschwindet das alles.
Wohnplatten, Schulen, Kindergärten. Ganze Straßenzüge sind schon dem Erdboden gleichgemacht. Wir stehen vor einer großen Wunde, in der manch einer seine Erinnerungen sucht. Das hat auch die zwei Brüder in Lukas Rietschels Roman weggeschwemmt. Es tut weh zu lesen, wie er die kleinen, schüchternen Jungen die Radikalisierung durchlaufen lässt. Zwangsläufig ist sie nicht. Man wird als Jugendlicher nicht automatisch links oder rechts. Am Ende gehen die Brüder verschiedene Wege. Philipp, der Stärkere, zieht sich zurück, verkapselt sich. Tobias, der Jüngere, bleibt haltsuchend in der rechten Szene. Endlos lange, schnurgerade Straßen. In Weißwasser steigen wir die vielen Stufen zum Turm am schweren Berg hinauf. So heißt der Aussichtsturm wirklich. Der Wind bläst über Braunkohlehalden und Fabrikschlote.
Ja, wir haben das als Kinder immer den Mond genannt, weil das genau das ist. Also man sieht ja nur graue, aufgebaggerte Flächen und nichts als Weite. Und dann hat man so ein bisschen den Versuch zumindest, wir sind ja so rechter Hand, das noch abzubauende oder abgebaute Gebiet. Und links wird schon ein bisschen aufgeforstet, da hat man Erde wieder aufgeschüttet und Bewegung gesetzt. Also die verschiedenen Stadien, wie auch so ein Tagebau am Ende funktioniert. Ja, direkt vor uns ist das Kraftwerk und schießt da die Wolken in die Luft.
Morbides und Schönes gehören in der Lausitz zusammen. Es ist dieses Brüchige, das Rietzsche interessiert. Die Landschaft ist in Bewegung. Auch das Erzählen ist in Bewegung. Vorbei die Zeit, da der Osten keine Stimme hatte. Nicht nur für Lukas Rietzsche ist es wichtig, dass es bis heute eine eigenständige ostdeutsche Geschichte gibt, die sich nicht begreifen lässt in westdeutschen Kategorien. Sein Roman Mit der Faust in die Welt schlagen ist das Buch über den Osten der Nullerjahre. Dabei hat er sich nie als Ostdeutscher verstanden. Dafür ist Rietzsche viel zu jung.
Wir sind, damit meine ich eben vor allem diese Schreibenden in der Nachwendezeit, uns kann man nicht vorwerfen, ideologisch indoktriniert zu sein oder aber eine Rechnung offen zu haben. Das heißt, der Blick, den auch ich auf die DDR habe, ist vor allem ein fragender, ist auch ein sehr naiver. Und ich erzähle ja nicht mal unbedingt über die DDR, sondern über das, was danach war, über die Zeit, in der auch ich aufgewachsen bin. Aber das streift zwangsläufig natürlich diese Geschichten und auch diese Biografien. Und ich glaube, da liegt eine große Chance.
Nach Nordrhein-Westfalen, ins Ruhrgebiet. Ganz links im Atlas, kurz vor der niederländischen Grenze. In Bochum bin ich mit Frank Gosen verabredet. Hier schlägt für ihn das Herz des Reviers. Als er mich am Bahnhof abholt, dauert es nur wenige Minuten, bis der große Bochum-Erklärer, ja Liebhaber, erwacht. Sein Auftritt beginnt, als wir am Bahnhofsvorplatz in den Bus Richtung Zeche steigen.
Ich bin nun mal aus Bochum nie richtig rausgekommen. Das heißt, mittlerweile ist tatsächlich so ziemlich jeder Backstein hier mit Erinnerungen aufgeladen.
Der Blick aus dem Busfenster wird zu einer Zeitreise. Schmucklose, funktionale Architektur, schnell nach dem Krieg hochgezogen, entlang der breiten Unistraße. Vorbei an graubraunen Bürotürmen und Versorgungswürfeln. Dann das Exzentehaus, ein ehemaliger Rundbunker, nun zu einem kubistischen Büroturm hochgerüstet.
Sieht ehrlich gesagt so ein bisschen aus wie drei Klorollen, die man etwas schief übereinander gestapelt hat, aber hat die etwas mickrige Bochumer Skyline in den letzten Jahren, ich will nicht sagen aufgewertet, aber ergänzt.
Frank Gosen ist ein Junge des Ruhrgebiets. Hier ist er 1966 geboren worden, hier wuchs er auf. Vom Leben im Pott erzählen seine Bücher. Auch seine West-Ost-Road-Novel Kein Wunder aus dem Wendejahr lässt Gosen hier beginnen. Inzwischen nähern wir uns den Stationen, die Förster, der junge Held seines Romans, im Sommer 1989 abfährt.
Der Bus hielt vor der Sparkasse. 7 Haltestellen waren es bis zur Zeche. 7 Haltestellen, an denen man ablesen konnte, dass man von einem Teil der Stadt in einen völlig anderen wechselte. Die ersten hießen ganz idyllisch Christstraße, Fahnenstraße, Rechener Park. Aber dann folgten Werk Eickhoff, Knappschaft und schließlich Knappenstraße, direkt an der Zeche.
Unser Bus hält. Wir steigen aus. Hinter der Steinmauer prangt am großen alten Backsteinbau in weißen Lettern Zeche. In dieser Kneipe hat der 17-jährige Frank Gosen Mitte der 80er Jahre Herbert Grönemeyer für die Schülerzeitung interviewt. Und hier versucht sein Held Förster, am Vorabend seiner Berlin-Tour sein Reisefieber durch ein Beruhigungsbier in den Griff zu bekommen.
Die Zeche hat hier eingeschlagen wie eine Bombe, weil plötzlich hier sehr coole Konzerte stattfanden in einem kleinen Rahmen, in so einer Clubatmosphäre und weil das so ein Kristallisationspunkt dieser neuen Szene wurde hier. Das eben in einer alten Steinkohlenzeche, das ist natürlich der mit Händen zu greifende Strukturwandel. Also ein Paradebeispiel dafür, wie sich das alte Ruhrgebiet zu was ganz Neuem verändert hat.
Von der Zeche aus startet Frank Gosens West-Ost-Trip kein Wunder. Roland Förster macht sich im Vorwendesommer 89 mit seinem Schulfreund Brocki auf, den Kumpel Fränge zu besuchen. Der hat sich von der Ruhr ins coole West-Berlin abgesetzt. Die drei Freunde sind Jungs der 80er Jahre, in denen die letzten Stahlwerke und Kohlepütz geschlossen werden. Eine Zeit, in der man an der Ruhr-Universität Deutsch oder Geschichte auf Lehramt studiert, ungern nach beruflichen Zielen befragt wird und die Welt vom WG-Küchentisch aus in Grund und Boden analysiert. Vor allem fährt man mit alten Autos so oft wie möglich nach West-Berlin. Das Achselzucken einer Generation ist auf den ersten Seiten spürbar. Natürlich kommt es auf dem Weg nach West-Berlin zu allerlei Komplikationen, da Brocki bei der Transitkontrolle aus lauter Liebeskummer-Bierseligkeit einen Lachanfall bekommt. Den grün gekleideten DDR-Grenzer als Herr Oberförster zu titulieren, ist gar nicht originell gemeint. Gosen lässt ahnungslose westdeutsche Ironie auf ein autoritäres Staatsgebilde treffen.
Als ich erst einmal irgendwann in den 80ern nach West-Berlin erstmal kam, war das schon eine ganz andere Welt. Man, speziell, wenn man sich mit Leuten zusammengetan hat, die in irgendwelchen kaputten WGs gewohnt haben, die mit Punks abhingen und wo alles ein bisschen radikaler war als in dem doch kleinbürgerlich-proletarischen Ruhrgebiet. Und wenn man dann noch rüber in den Osten gefahren ist, hatte man den Eindruck, man ist in einer komplett anderen Welt.
Kein Wunder bewegt sich federleicht zwischen Ost und West. In drei Kapiteln steuert Gosen auf den November 1989 den Monat des Mauerfalls zu. Bis dahin lässt er seine Ruhrpott-Jungs zwei untergehende Soziotope in den letzten Zügen erleben. Die Subkultur der Inselstadt West-Berlin und die Dissidentenszene der schwindenden DDR. Da sich Kumpel Fränge den geteilten Status der Stadt zunutze gemacht hat und als Weltenwanderer der Liebe sowohl diesseits wie jenseits der Mauer eine Freundin hat, schickt Gosen seine drei Freunde ein paar Mal über die Grenze. Bis der Mauerfall das private soziale Experiment beendet und ein größeres gesellschaftliches beginnen lässt. 30 Jahre nach dem Mauerfall 1989 schreibt Frank Gosen ein Buch über die deutsche Wende vom Westen Deutschlands aus betrachtet. Das ist deshalb erwähnenswert, weil der Stapel der von Ostautoren verfassten Bücher zum Thema bedeutend höher ausfällt als der von Westautoren.
Es war auf jeden Fall erklärtes Ziel, mal so einen etwas anderen Blick von Westen aus auf den alten Osten zu werfen. Ich hatte den Eindruck, dass es das in den Büchern bisher noch nicht so gibt. Und das kann man nur mit einer gewissen Vorsicht machen, weil ich würde nie über jemanden schreiben, der so tut, als hätte er sich im Osten total gut ausgekannt. Das war immer klar, mein Held muss die Perspektive haben von jemandem, für den das ganz fremd ist, der das aber spannend findet und auf eine nicht herablassende Art und Weise. Das dann trotzdem mit Humor zu erzählen, das war die große Herausforderung dabei.
Zwischen Spott und Melancholie pendelt auch der Sound, den Gosen für seinen Roman gefunden hat. Von einer vergnüglichen Slapstick-Komödie unterscheidet den Roman, dass er vom letzten Abschnitt der DDR, die nichts von ihrem baldigen Ende ahnt, mit großer Detailkenntnis und viel Atmosphäre beschreibt. Seine Stärke liegt in den Dialogen, vor allem in jenen, die die Verlorenheit der Ostberliner Dissidentenszene einfangen, wo junge Systemgegner in besetzten Altbauten ihre Träume ertränken.
Sind denn hier schon so viele weg? Fragte Förster. Das halbe Haus steht leer, sagte Bernd. Aber nicht alle sind so blöd. Manche sind noch blöder. Die bleiben hier, saufen sich jeden Abend einen an und schreiben traurige Musik. Ich sage euch, das werden die sein, die am Ende die Idioten sind. An welchem Ende? Fragte Förster. Bernd strich sich über den Bart. Zu irgendeinem Ende wird das schon führen. Plötzlich ist Ungarn als Urlaubsland ganz besonders interessant. Und alle nehmen einen ziemlich langen Urlaub. Du hast den Eindruck, in Ungarn, da ist ein Loch in der Welt und in dieses Loch fallen sie alle hinein oder heraus. Sie fallen aus der einen Welt heraus, aus der, die sie kennen. Aber wo fallen sie hin?
Die DDR verschwindet durch das ungarische Loch im eisernen Vorhang. Frank Goosen folgt dem letzten verzweifelten Abschnitt einer kurzen sozialistischen Ära in vielen kleinen Geschichten. Vom Campingkocher Juwel, von der Mockermilch-Eisbar in der Karl-Marx-Allee oder den Hinterhofpartys im Prenzlauer Berg. Keiner, der diese Nächte erlebt hat, wird die bebende Verlorenheit und brodelnde Unruhe dieser Abende je vergessen.
Er wollte hier sitzen bleiben und sich diese Leute ansehen, weil ihm gerade klar geworden war, was denen hier fehlte, was sie von ähnlichen Leuten im Westen unterschied. Und das war das weitgehende Fehlen von Ironie. Die meinen sich selber ernst, dachte Förster. Die sprechen nicht durch den Filter des Gegenteilmeinens, weil das, was man eigentlich sagen will, sich besser oder cooler oder wichtiger anhört, wenn man es über Umwege anspricht. Und das soll, dachte Förster, ein Jahr vor allem ein bisschen weniger verwundbar machen. Und die Leute hier, die waren verwundbar wie nur was.
Als im letzten Kapitel von »Kein Wunder, die Mauer fällt«, ist ein Zusammenwachsen von Ost und West für Förster reine Zukunftsmusik.
Mit diesen fremden Menschen wie denen hier zusammenzuleben, das ist doch Science Fiction, dachte Förster.
Von damals aus gesehen war das wie Science Fiction. Heute sieht's anders aus. Heute teilt man ja nicht mehr die unterschiedlichen Erfahrungen von Ost und West, sondern heute teilt man die gemeinsamen Enttäuschungen seit 1989. Und das macht die Sache so schwierig. Natürlich, die Zeit davor spielt damit rein, aber prägender für das Verhältnis zwischen Ost und West heute ist alles, was seit 1989 passiert ist. Und das macht die Sache so kompliziert und deshalb muss man sich mit der Zeit vor 89 zwar auch beschäftigen, wenn man das verstehen will, aber letztlich ist das Kind erst danach in den Brunnen gefallen.
In seinem Wenderoman »Kein Wunder« verliert Frank Goosen das Ruhrgebiet nicht aus den Augen. Trotzdem muss sich sein Held Förster sagen lassen, hier kannst du nichts mehr erzählen, die Geschichten werden jetzt woanders erzählt. Nach der Wende richtete sich alle Aufmerksamkeit auf das wiedervereinte Berlin und viele Regionen gerieten aus dem Blickfeld, wie der weite Westen. In vielerlei Hinsicht war das Ende der DDR auch das Ende der alten Bundesrepublik. Alle Geschichten müssen erzählt werden.
Unsere Identitäten schleppen wir ja nach wie vor alle mit uns rum. Aber man kann nicht sagen, jetzt hören wir mal auf davon. Es gibt nun mal unterschiedliche Erfahrungen von Leuten, die aus dem Osten kommen und aus dem Westen kommen. In mir steckt ja, obwohl ich 1966 geboren bin, auch immer noch ein Stück Weltkriegserfahrung von meinem Opa und von meiner Oma. Das ist ja alles drin und das macht die Sache ja auch interessant. Das ist sicher eine Sache, die wir vielleicht nicht genug gemacht haben, vor allem in den 90er Jahren, diese Unterschiede als bereichernd zu begreifen.
2800 Kilometer durch die gesamtdeutsche Republik. 30 Jahre nach dem Mauerfall scheint Fragen und Zuhören hüben und drüben nötig, um die zweifache, ja mehrfache Erinnerung an die getrennten und die gemeinsamen Jahre überhaupt erst kennenzulernen. Sicher, die eine Sprache, die eine Interpretation, die eine Erinnerung wird es ohnehin nicht geben. Einigkeit lässt sich nicht herstellen, so viel auch erzählt wird. Aber zu wissen, aus welchen Gründen andere mit anderen Erfahrungen andere Schlussfolgerungen ziehen, kann Brücken bauen. Die Literatur hat damit längst angefangen. Sie erzählt von Mauern und Menschen und davon, dass man von der Heimat, ob Ost oder West, nicht loskommt.
Die Vielstimmigkeit, der Chor derer, die eben die offene und vielfältige Gesellschaft, die wir längst sind, ausmachen, der muss stärker werden. Und das passiert ja zum Glück. Also Leute ermächtigen sich selbst und erzählen ihre eigene Geschichte. Ja, was ist uns passiert in der DDR? Wie war unser Leben? Solche Dinge.
Und da war dann eben oft der Westen, der in irgendwelchen Fernsehdreiteilern, die bei der ARD liefen, dann gesagt hat, passt mal auf, wir erzählen jetzt mal so eine Ostgeschichte, aber das ist dann immer die Stasi. Und ohne die Stasi können wir die DDR nicht erzählen. Und ich hatte den Eindruck, dass das viele im Umkreis auch meiner Eltern einfach sehr gestört hat, wie da erzählt wird. Das heißt, da kam nicht nur der Westen und hat mehr oder weniger seine auch politischen und gesellschaftlichen Strukturen über die ehemalige DDR gelegt, sondern da wurde dann auch noch diese Geschichte erzählt und die Vergangenheit erzählt.
Ich glaube, dass der Osten natürlich ein Resonanzraum war, der immer enorm viel zu erzählen hatte, gerade vor dem Hintergrund, dass so viel verloren gegangen ist und dass man durch die Sprache und durch die Literatur so viel erhalten wollte oder so viel erhalten kann, dass das vielleicht auch eine Motivation war, darüber zu schreiben, über diese Verlusterfahrung, die ja eine ganze Gesellschaft ergriffen hat.
Klar gibt es eine ostdeutsche Herkunft für mich, aber eine ostdeutsche Identität, was soll das sein? Ja, ich bin viele. Man kann sich ja auch neu erfinden und das sollten wir auch tun, das tun wir auch ständig.
Es ist halt schwierig, miteinander zu reden und man muss das lange machen und sollte sich vor Verallgemeinerungen hüten. Und was heutzutage, und jetzt klinge ich ein bisschen pastoral, ich weiß, aber was komplett unter die Räder kommt, ist das Fehlen von Empathie und der Bereitschaft, sich in den anderen zu versetzen. Eigentlich sollte man mit T-Shirts rumlaufen, jetzt oder nie Empathie.
Spät genug ist es, aber es ist zum Glück auch nie zu spät dafür. Der Abstand reicht jetzt, die Leute sind auch nicht mehr bereit, länger zu schweigen. Die Geschichte lässt sich ja auch nicht ewig verdrängen. Leute ermächtigen sich selbst und erheben ihre Stimme. Eine jüngere Generation, die das Schweigen der Alten nicht mehr aushält, die keine Lust mehr haben auf Depressionen und stumm sein. Ja. Ich finde das großartig und wünschte, dass es schneller ginge. Immerhin, es bricht gerade was auf und es braucht offensichtlich die Zeit.
Erzähl mir Deutschland. Von Mauern und Menschen. Eine Deutschlandreise mit Elke Schlinsoog. Es sprachen Winnie Böwe, Timo Weißschnur und die Autorin. Ton Hermann Leppich. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2019.